Lektion 14. Fahren mit Solo-Kraftfahrzeugen und Zügen. Umweltschonender Umgang mit Kraftfahrzeugen.
In dieser Lektion sprechen wir über Fahrzeugkombinationen, wie sie damit fahren und welche rechtlichen Besonderheiten es gibt. Außerdem behandeln wir die Benutzung der Bremsen. Wie sie umweltschonend fahren, ist auch ein Thema. Einige Vorschriften, Verkehrsverbote und sonstige Pflichten runden die Lektion ab.
Ich ziehe bald um und habe so viele Sachen, dass ich bestimmt einen Anhänger brauche. Da ist das Thema genau richtig. Ich weiß, mein Auto muss eine Anhängekupplung haben.
Richtig. Und die Anhängelast darf die zulässige Gesamtmasse Ihres Autos nicht übersteigen. Sie können die Anhängelast bei Anhängern ohne eigene Bremse ganz einfach berechnen. Die Leermasse des Zugfahrzeugs plus 75 Kilogramm für den Fahrer und das dann geteilt durch 2. Die zulässige Anhängelast, die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder der Betriebsanleitung vermerkt ist, darf nicht überschritten werden. Außerdem müssen Sie darauf achten, dass Sie die zulässige Stützlast, die in der Betriebsanleitung oder an der Kugelkopfkupplung steht, einhalten. Sie muss mindestens 4% der tatsächlichen Anhängelast betragen. Aber 25 Kilogramm reichen aus. Wissen Sie, was man genau unter Anhängelast versteht?
Sie bezeichnet die tatsächlich gezogene Last. Also nicht etwa die zulässige Gesamtmasse des Anhängers.
Genau. Außer den Lasten müssen Sie auch darauf achten, dass der Anhänger die Sicht auf den rückwärtigen Verkehr nicht zu sehr beeinträchtigt. Sonst müssen zusätzliche Rückspiegel angebracht werden. Damit Fahrzeugkombinationen von hinterherfahrenden Fahrzeugen als solche erkannt werden können, müssen Anhänger hinten mit roten dreieckigen Rückstrahlern gekennzeichnet sein. Seitlich sind Fahrzeuganhänger durch gelbe Rückstrahler kenntlich zu machen.
Und natürlich müssen die Beleuchtungseinrichtungen sauber, funktionstüchtig und gut sichtbar sein.
Dann darf ich also mit der Fahrerlaubnis Klasse B einen Anhänger ziehen? Dann würde meinem Umzug jetzt fast nichts mehr im Weg stehen.
Gute Frage. Wir unterscheiden Klasse B und Klasse BE. Mit der Fahrerlaubnis Klasse B dürfen Sie ja Pkw und Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3500 Kilogramm fahren und Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 750 Kilogramm.
Zur Klasse B zählen doch auch Fahrzeugkombinationen, deren Anhänger eine Gesamtmasse von mehr als 750 Kilogramm haben, oder?
Das ist richtig. Allerdings nur, wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers kleiner ist als die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse der Kombination, also von Zugfahrzeug und Anhänger, nicht mehr als 3500 Kilo beträgt. Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, benötigen Sie die Fahrerlaubnis Klasse BE.
Super. So groß ist mein Umzug ja dann doch nicht. Mein B-Führerschein reicht aus.
Na, dann wollen wir mal üben, wie man Anhänger ankuppelt. Zumindest in der Theorie.
Sehr gut. Ich erinnere mich noch, wie wir das im Theorieunterricht besprochen haben. Um den Anhänger anzukuppeln, fahre ich erstmal mit dem Zugfahrzeug heran. Dann löse ich die Feststellbremse am Anhänger und kupple den Anhänger an.
Dann kommt das Abreißseil, oder?
Ja. Danach prüfe ich die Sicherung der Kupplung, fahre das Stützrad ein und sichere es. Anschließend muss ich die Unterlegkeile verstauen und den Elektroanschluss herstellen.
Und dann wird noch die Funktion der elektrischen Einrichtungen am Anhänger geprüft.
Sehr gut. Ob die Kupplungsklaue den Kupplungskopf sicher umschlossen hat und die Sicherung eingerastet ist, können Sie übrigens durch das Anheben der Deichsel mit Hilfe des Stützrads überprüfen.
Oft kann ich die korrekte Verbindung doch auch anhand eines Stiftes an der Kupplungsklaue kontrollieren, stimmt's?
Stimmt. Im Pkw-Bereich findet man bei gebremsten Anhängern fast ausschließlich die selbsttätig wirkende Auflaufbremse. Wird das Fahrzeug abgebremst, läuft der Anhänger über ein Schiebestück auf das Zugfahrzeug auf. Dabei werden mechanisch die Bremsen des Anhängers betätigt.
Ich habe gehört, dass manche dieser Anhängerbremssysteme nicht zwischen Bremsen und Rückwärtsfahren unterscheiden können. Ist das wahr?
Das stimmt. Solche Fahrzeuge sind dann mit einer Rückfahrsperre ausgestattet, die verriegelt oder entriegelt werden muss. Passen Sie auf, wenn Sie einen Anhänger längere Zeit stehen lassen. Da kann es sein, dass die Auflaufbremse eingerostet ist. Und auch die Kabel können alt und brüchig werden. So, nehmen wir mal an, Sie sind umgezogen und wollen den Anhänger abkuppeln. Kennen Sie sich da auch so gut aus?
Ich glaube schon. Zuerst sichere ich das Zugfahrzeug. Dann sichere ich mittels Feststellbremse und Unterlegkeilen den Anhänger. Ich fahre das Stützrad aus und öffne die Kupplung. Trenne den Elektroanschluss und hänge das Abreißseil aus. Jetzt kurbel ich die Deichsel hoch. Und fertig.
Na dann, viel Spaß beim Umziehen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es für das Fahren mit Anhängern rechtliche Besonderheiten gibt, oder?
Stimmt genau. Für Kombinationen aus Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern gibt es in der Straßenverkehrsordnung tatsächlich einige Sonderregelungen. So darf hinter allen Fahrzeugen der Klasse B nur ein Anhänger mitgeführt werden. Und Folgendes müssen Sie besonders beachten. Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Sie mit Ihrem PKW oder LKW bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen nur 80 Kilometer pro Stunde fahren, wenn Sie einen Anhänger mitführen. Das gilt auch auf Autobahnen.
Und es gibt das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse und für alle LKW mit Anhänger. Es gilt zwischen 0 und 22 Uhr.
Richtig. Außerdem müssen Kraftfahrzeuge, für die eine besondere Geschwindigkeitsbeschränkung gilt, und Züge, die länger als 7 Meter sind, außerhalb geschlossener Ortschaften ständig einen so großen Abstand halten, dass ein überholendes Kraftfahrzeug einscheren kann.
Im Theorieunterricht habe ich gehört, dass Fahrzeugkombinationen außerhalb geschlossener Ortschaften bei Bahnübergängen schon unmittelbar nach der einstreifigen Barke warten müssen.
Ja, das gilt auf Straßen, auf denen sie von mehrspurigen Fahrzeugen überholt werden können und dürfen. Ich denke, jetzt sind Sie für das Fahren mit Fahrzeugkombinationen schon ganz gut gewappnet. Weiter geht's mit der Bedeutung von Verkehrszeichen im Zusammenhang mit Fahrzeugkombinationen. Kennen Sie welche?
Ja, mir fallen 3 Verbotszeichen ein, in deren Innerem ein LKW abgebildet ist. Einmal ist da nur ein LKW seitlich abgebildet. Das bedeutet Verbot für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. PKW und Kraftomnibusse sind ausgenommen. Dann noch das Zeichen, das den Mindestabstand zwischen 2 aufeinanderfolgenden LKW vorschreibt. Da sieht man Heck und Front von 2 LKW und dazwischen steht 70 Meter für den Abstand. Und das Dritte, das mir einfällt, bedeutet Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse inklusive Fahrzeugkombinationen. Wieder sind PKW und Busse ausgenommen. Das Schild zeigt einen roten LKW neben einem schwarzen PKW.
Sehr gut. Aber es gibt noch mehr.
Ja, nämlich Verkehrsverbot für Fahrzeuge, deren tatsächliche Gesamtmasse eine bestimmte Grenze überschreitet. Wenn im Verbotszeichen die Zahl 5,5 Tonnen steht, bezieht sich das auf die tatsächliche Masse, bei Zügen auf das jeweilige Fahrzeug und nicht auf die Kombination.
Genau. Und dann gibt es noch das Verbot für Fahrzeuge und Züge über eine bestimmte Länge, einschließlich der Ladung. Da sehen Sie im roten Kreis einen LKW von der Seite und darunter die zulässige Längenbegrenzung.
Mir fällt noch was ein. Sind außerhalb geschlossener Ortschaften für eine Richtung drei Fahrstreifen durch Leitlinien markiert, dann dürfen LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen sowie Züge, die länger als 7 Meter sind, den linken Fahrstreifen nur zum Linksabbiegen benutzen.
Sie haben ja sehr gut aufgepasst.
Hm.
Bei den Verkehrszeichen rate ich Ihnen, sehen Sie sich die nochmal im Lehrbuch genau an. Übrigens, noch einen Tipp für Ihren Umzug. Das Fahren mit Anhänger hat seine Eigenheiten. Wissen Sie, worauf Sie besonders achten sollten?
Auf eine angepasste Geschwindigkeit. Und ich passe auf, dass die Anhängevorrichtung intakt ist.
Natürlich überprüfe ich die Reifen auf Luftdruck und Alterungserscheinungen und achte auf die richtige Stützlast.
Ich halte die zulässige Gesamtmasse ein und prüfe die Auflaufbremse.
Wie es eigentlich immer der Fall sein sollte, fahre ich vorausschauend, achte auf Fahrbahnunebenheiten, lenke ruhig und denke daran, dass gerade unbeladene Anhänger bei Seitenwind besonders empfindlich sind.
Aber auch beim Überholen großer Fahrzeuge muss ich auf den Seitenwind achten.
Alles richtig. Bleiben noch die Zugabmessungen und die Masse von Fahrzeugkombinationen. Ein mittlerer Zug aus PKW und Anhänger erreicht bereits eine Länge von 8 bis 10 Metern und eine Masse von ca. 2 Tonnen. Diese Tatsache führt oft zu Fehleinschätzungen, also achten Sie darauf, dass Sie nur langsam beschleunigen können und gleichzeitig Ihr Überholweg deutlich länger wird, ebenso Ihr Bremsweg.
Oh ja, das sollte mir klar sein, bevor ich mit Anhänger fahre.
Dir sollte auch klar sein, dass du an Kreuzungen und Einmündungen auf größere Lücken warten musst. In Kurven musst du darauf achten, dass das Anhängerrad in einem engeren Kurvenradius rollt als das Zugfahrzeug. Deswegen musst du vor dem Rechtsabbiegen nach links ausholen und dabei unbedingt den rückwärtigen Verkehr beobachten.
Ähnliches gilt beim Linksabbiegen. Bedenken Sie die Zuglänge und das geringe Beschleunigungsvermögen beim Anfahren. Passen Sie auf, dass die Lücke zum Gegenverkehr groß genug ist.
Um Kurven sicher zu durchfahren, ist die Geschwindigkeit immer vor der Kurve zu verringern. Außerdem bleibt man in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunigt frühestens im Scheitelpunkt der Kurve leicht. Der Ort, in den ich ziehe, ist ziemlich hügelig. Da gibt es doch sicher noch einiges zu beachten, oder?
Auf jeden Fall. Beim Fahren in Gefällen und an Steigungen wird die Bremsanlage enorm beansprucht. Und dauerhaft kann das dazu führen, dass die Bremswirkung nachlässt. Deswegen müssen Sie unbedingt das Schieben des Anhängers berücksichtigen und vorher die Geschwindigkeit verringern, indem Sie rechtzeitig einen niedrigeren Gang einlegen und bremsbereit sind. Kuppeln Sie auf keinen Fall aus, weil sonst die Motorbremswirkung nicht funktioniert.
Das leuchtet ein. Jetzt wüsste ich noch gerne, wie man mit einer Fahrzeugkombination am besten rückwärts fährt, damit ich vor der neuen Wohnung gut in die Einfahrt komme.
Bei hohen Anhängern ist die direkte Sicht nach hinten nicht möglich. Jetzt können Sie nur noch über die Außenspiegel und mit Hilfe eines Einweisers rangieren. Die Sichtverbindung zu dieser Person darf nicht abreißen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Benutzung der Bremsen. Wie Sie es vielleicht schon aus der Fahrstunde kennen, können Bremsen auf unterschiedliche Weise benutzt werden.
Ja, es gibt zum Beispiel das progressive oder zunehmende Bremsen. Da bremse ich anfangs sachte und drücke dann immer stärker auf das Bremspedal.
Der Nachteil bei dieser Methode ist, dass Sie gerade bei nasser oder glatter Fahrbahn in der Schlussphase ins Rutschen kommen können. Außerdem haben Sie keine Bremsreserven, wenn Sie sich am Anfang verschätzt haben.
Und am Ende gibt es einen kräftigen Ruck. Das ist sehr unangenehm. kenne ich aus dem Linienbus.
Richtig. Beim degressiven Bremsen dagegen beginnt die Bremsung mit starkem Pedaldruck, der im Verlauf des Bremsvorganges dosiert abnimmt. Deswegen heißt es auch abnehmendes Bremsen. Der Vorteil hier ist, dass Sie von Anfang an keine Bremswirkung verschenken.
Fehlt noch die Vollbremsung.
Bei der Gefahrbremsung wird von Anfang an so stark wie möglich auf die Bremse getreten. Bei älteren Fahrzeugen können hierbei die Räder blockieren. Wenn ein Ausbrechen des Fahrzeugs zur Gefahr wird, löst man die Bremse kurzzeitig, lenkt gegen und bremst danach stotternd weiter. In den entstehenden Bremspausen drehen sich also die Reifen wieder und sind dabei lenkbar. Das Fahrzeug kann dadurch in seiner Spur gehalten werden. Wenn Sie einem Hindernis ausweichen müssen, lösen Sie die Bremse und lenken am Hindernis vorbei.
Mein Fahrschulauto hat ABS. Und mit ABS bleibe ich bei der Gefahrbremsung doch voll auf dem Bremspedal stehen, weil die Räder eben nicht blockieren, oder?
Stimmt. Fehlt noch die Handbremse. Wann benutzen Sie die?
Die Handbremse benutzt man nur bei stehendem Fahrzeug. Also zum Beispiel bei längerem Halten oder Parken. Und in der Fahrstunde habe ich das Anfahren mit Handbremse an Steigungen geübt.
Unser nächstes Thema ist für alle wichtig, ob Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger. Ich meine den umweltschonenden Umgang mit Kraftfahrzeugen. Über die Debatte zum Klimawandel können Sie ja täglich in der Zeitung lesen. Das Ausmaß von Umweltbeeinträchtigungen lässt sich durch sparsame und ökonomische Fahrweise selbst bestimmen.
Jeder kann einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Bei Kraftstoffeinsparungen von ca. 10% je Autofahrer würden allein in München täglich 1 Million Liter Kraftstoff gespart. Und dabei darf man die Abgase, die der Atmosphäre erspart blieben, nicht vergessen.
Deswegen ist es gut, wenn Sie schon beim Fahrzeugkauf auf den Kraftstoffverbrauch, die Umweltverträglichkeit und die Recyclingfähigkeit achten.
Und außerdem sollte man Kurzstrecken vermeiden. Auch im Sommer liegt bei einem Kaltstart der Kraftstoffverbrauch auf den ersten 2 Kilometern um mehr als 50% über dem Normalverbrauch. Der Katalysator wirkt auch erst bei betriebswarmem Motor.
Neuere Autos springen an, ohne dass zusätzlich Gas gegeben werden muss. Also kann man an Ampeln, Bahnschranken und im Stau den Motor auch mal abstellen. Wer den Motor im Stadtverkehr konsequent abschaltet, kann bis zu 30% Kraftstoff sparen.
Behalten Sie auch den Weitblick und Durchblick. Wer vorausschauend fährt, vermindert nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch Reifenabrieb und Verkehrslärm. Fahren Sie bei hoher Geschwindigkeit nicht mit Bleifuß. Wenn Sie können, vermeiden Sie die Hauptverkehrszeiten.
Es ist außerdem besser, niedertourig, aber ruckelfrei zu fahren. Hohe Gänge und niedrige Drehzahlen sparen nachweislich 30% der Energie. Bei Automatikfahrzeugen sollte man unbedingt auf den Kickdown verzichten.
Und es nützt mehr, als man denkt, wenn man Ballast und Luftwiderstand verkleinert.
10 Kilogramm weniger Ballast in und auf dem Fahrzeug und der optimale Reifenluftdruck ersparen jede 7. Tankfüllung. Apropos Reifenluftdruck, kontrollieren Sie ihn regelmäßig. Der für die volle Ladung in der Betriebsanleitung genannte Reifenluftdruck sichert immer einen geringen Rollwiderstand und zugleich die größte Fahrsicherheit. Und fahren Sie mit Winterreifen nur so lange wie nötig.
Nur ein technisch einwandfrei arbeitender und richtig eingestellter Motor ist umweltfreundlich. Nachträgliches Frisieren steigert die Umweltbelastung und mehr Lärm macht es auch. Außerdem macht schon ein Tropfen Öl 600 Liter Trinkwasser ungenießbar. Also regelmäßig warten lassen.
Und auch den Kraftstoffverbrauch kontrolliere ich regelmäßig.
Und zu guter Letzt heißt Umweltschutz auch Lärmschutz. Kavalierstarts, Spielen mit dem Gas und laute Musik bei offenem Fenster müssen nicht sein. Auch Veränderungen in Ansaug- und Abgasanlage sind vermeidbare Lärmbelästigungen.
10 goldene Regeln für die Umwelt und den Geldbeutel. Finde ich gut. Genau und ausführlich kann ich die nochmal im Lehrbuch nachsehen.
Jetzt sind wir beinahe am Ende unseres Unterrichts. Zum Schluss sprechen wir noch über Verkehrsverbote bezüglich des Umweltschutzes und ein paar allgemeine Pflichten. Übrigens haben seit dem 1. März 2007 Städte und Gemeinden die Möglichkeit, Umweltzonen einzurichten. Wissen Sie darüber Bescheid?
Ich glaube, das hat was mit der Feinstaubbelastung zu tun. Der Verkehr kann in bestimmten Zonen eingeschränkt oder verboten werden, wenn die Feinstaubbelastung der Luft festgelegte Grenzwerte überschreitet.
Richtig. Vom Verbot ausgenommen sind nur Fahrzeuge, die auf den Zusatzschildern der Zonen vermerkten Plaketten haben. Sie kennzeichnen die jeweilige Schadstoffgruppe, denen die Kraftfahrzeuge zugeordnet werden. Aber auch hier empfehle ich, schauen Sie sich die Verkehrszeichen und Plaketten noch einmal im Lehrbuch an. Ganz zum Schluss habe ich noch ein paar Ratschläge für Sie. Wer ein fremdes Fahrzeug fahren will, stellt sich Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Innen- und Außenspiegel auf seine Größe ein.
Gut für die eigene Sicherheit. Und bei Kälte befreie ich Front-, Heck- und Seitenscheiben sowie die Außenspiegel natürlich vor der Fahrt vom Eis.
Außerdem kontrolliere ich nicht nur, ob alle vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen vorhanden sind, sondern auch, ob sie betriebsfähig und sauber sind.
Wenn Sie beim Ausfahren von einem Acker oder einer Baustelle die Straße erheblich verschmutzen, sind Sie als Verursacher für die Beseitigung des Hindernisses verantwortlich.
Zu Schmutz fällt mir ein, LKW mit weißen Tafeln und einem schwarzen A kennzeichnen einen Transport von Abfall. Und orangefarbene Warntafeln kennzeichnen Gefahrguttransport. Diese LKW darf man nur fahren, wenn man zur Fahrerlaubnis zusätzlich eine ADR-Bescheinigung für das jeweilige Gefahrgut besitzt.
Sehr gut. Sie kennen Ihre sonstigen Pflichten als Fahrer ja schon. Denken wir in Stichworten nochmal an das letzte Kapitel.
Welche Fahrzeugkombinationen dürfen mit der Fahrerlaubnisklasse B gefahren werden? Wie kuppeln sie an und ab? Welche rechtlichen Besonderheiten gibt es für Fahrzeugkombinationen? Worauf müssen Sie beim Fahren mit Fahrzeugkombinationen achten? Welche Bremsmöglichkeiten fallen Ihnen ein und wie funktionieren sie? Nennen Sie die 10 goldenen Regeln für umweltschonendes Fahren. Welche sonstigen Pflichten hat man als Fahrer?
Na, fällt Ihnen zu allen Fragen etwas ein? Sind Sie sich nicht sicher? Dann hören Sie sich das Kapitel doch noch einmal an. Ansonsten kann ich nur sagen, es hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen das theoretische Wissen zu lernen, zu vertiefen und zu wiederholen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der theoretischen und praktischen Prüfung und vor allem stets ein sicheres Fahrvergnügen.
Vielen Dank. Mir hat der Unterricht sehr geholfen. Gemeinsam mit Lehrbuch, Theorieunterricht und Fahrstunden fühle ich mich jetzt bestens gewappnet.
Spaß hat es auch noch gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Fahrstunde, wenn ich all mein Wissen auch praktisch anwenden kann.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie etwas wiederholen oder vertiefen wollen, hören Sie einfach wieder rein. Mit dem Hörbuch Fahren lernen, Klasse B, mit Vollgas zum Ziel.